Heute ist Sommeranfang, draußen ist es heiß und die Menschen stöhnen unter der Hitze, zumindest viele. Aber nicht nur unter der Hitze des Wetters, sondern auch unter der Hitze der Welt und des Weltgeschehens. Die Welt ist im Aufruhr, die Welt ist ja in Flammen sozusagen an verschiedenen Stellen. Und ich habe mir deswegen überlegt, heute mal über das Reich Gottes zu sprechen. Ich begrüße dich herzlich zum Podcast Wortgeschehen. Mein Name ist Martin und wie gesagt, wir wollen heute mal über das Reich Gottes sprechen und was das vielleicht mit uns heute zu tun hat. Und wir schauen natürlich wie immer in die Bibel. Vielleicht bevor wir anfangen und bestimmte Texte im Neuen Testament anschauen, möchte ich kurz mal darüber sprechen, was das Reich Gottes oder welche Vorstellung vom Reich Gottes eigentlich zur Zeit von Jesus aktuell waren. Weil Jesus hat ganz viel über das Reich Gottes gesprochen und das werden wir jetzt dann auch gleich lesen. Aber der Begriff Reich Gottes oder die Vorstellung vom Reich Gottes ist nicht von Jesus definiert worden, zumindest nicht ursprünglich, sondern finden wir schon im Alten Testament, zumindest der Gedanke. Und wo ist dieser Gedanke des Reiches Gottes eigentlich entstanden? Und da müssen wir zurückgehen in die Zeit von David. In 2. Samuel, Kapitel 6 und 7, da hat David eine Idee. Und die Idee ist zum einen, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, damit die Gegenwart Gottes, dafür steht nämlich die Bundeslade, damit die Gegenwart Gottes in seiner Hauptstadt praktisch neben ihm steht. Und nachdem er das gemacht hat, schaut er aus seinem Palast rüber zu der Bundeslade, die in einem Zelt steht und sagt, da stimmt was nicht. Ich wohne in einem Haus, das aus Steinen gemacht ist und Gottes Gegenwart wohnt in einem Zelt. Und deswegen möchte er einen Tempel bauen. Und Gott sagt ihm, nein, du wirst mir keinen Tempel bauen, sondern der, der nach dir kommt, dein Sohn, baut mir einen Tempel. Und es wird ewig einer deiner Söhne auf dem Thron sitzen. Und die Geschichte geht dann weiter und der Sohn Davids, nämlich Salomo, baut dann den Tempel und baut Gott eben dieses Haus. Und aus diesem salomonischen Reich entsteht eigentlich dieser Begriff des erwarteten Reiches Gottes. Warum? Weil der Salomo hat ein Riesenreich übernommen von David und zwar in der Größe, wie es Abraham in 1. Mose 15 verheißen wird. Das heißt, es ist ein Reich, das von Ägypten bis nach Babylon reicht und so groß war Israel vorher nicht und nachher nicht mehr. Und dann gibt es in 1. Könige 4 und 5 so ein 2-3 Sätze, die das Reich Salomos zumindest am Anfang beschreiben. In Kapitel 4, Vers 20 von 1. Könige steht, aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer, 1. Mose 15, da kommt es schon mal vor, sie aßen und tranken und waren fröhlich. Und dann in Kapitel 5, Vers 4 steht, denn Salomo herrschte im ganzen Land diesseits des Euphrats von Tifsach bis nach Gaza über alle Könige diesseits des Stromes. Und jetzt kommt was das Wichtige. Und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Diese Beschreibung ist so praktisch die Beschreibung von einem Reich des Friedens und der Sicherheit und der Inbegriff von Israel unter der Herrschaft eines Königs, der Gott dient. Und diese Sicht und dieses Erlebnis wird dann in der Geschichte Israels zum Inbegriff des Reiches Gottes und zum Inbegriff des Reiches des Messias, des Gesalbten, dem Nachfolger von David, nämlich dem Sohn Davids, der eben kommt und das wiederherstellt. Weil Salomo hat am Ende seines Lebens dieses Reich durch seinen Götzendienst oder sein geteiltes Herz, wie es heißt, an die Wand gefahren sozusagen. Und dadurch entstand eben die Trennung zwischen Israel und Juda und eben auch letztendlich die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel nach Jeremia um 580, 590 vor Christus. Und seit dieser Zeit, dann kommt eben das babylonische Exil und danach wieder die Rückkehr, aber seit dieser Zeit gab es kein Reich mehr, kein Königreich mehr für Israel unter einem König und einem selbstständigen König, einem Sohn Davids, und eben auch nicht mehr diese Sicherheit und Unabhängigkeit. Das heißt, diese Sehnsucht von diesem Friedensreich wie unter Salomo hat das Denken der Juden geprägt und sie erwarteten, dass dieser Messias, der verheißene Sohn Davids, wiederkommt und diese Herrschaft wiederherstellt. Zur Zeit Jesu war diese Hoffnung und diese Erwartung riesengroß. Und Jesus kommt und spricht vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes, gleiche Begrifflichkeiten letztendlich. Und er sagt, es ist nahe herbeigekommen. Und deswegen ist diese Hoffnung auf Jesus so ausgerichtet gewesen. Er ist der verheißene Messias. Er wird dieses Reich herstellen. Und wie hat es in ihren Köpfen ausgesehen? Er setzt sich in Jerusalem auf den Thron. Er wird die Herrschaft, die Fremdherrschaft der Römer beenden und er wird ein Friedensreich aufrichten, so wie unter Salomos Zeiten. Das war der Gedanke und die Hoffnung der damaligen Zeit. Und diese Hoffnung hat Jesus nicht erfüllt in ihren Augen. Jesus ist letztendlich gescheitert mit seinem Reich Gottes. Wir wissen natürlich im Nachhinein, dass Jesus natürlich das Reich Gottes aufgerichtet hat, aber dieses Reich Gottes war ein anderes oder war anders ausgerichtet wie das, was die Juden im Kopf hatten. Es war ein geistliches Reich. Es ging nicht um die Feinde, die Israel gefangen halten oder besetzt halten, sondern es ging um die geistlichen Mächte, die Israel, die Juden und überhaupt die Menschheit gefangen halten. Und diesen Feind hat Jesus besiegt und hat ein anderes Reich aufgebaut. Bevor wir ein paar Texte anschauen, möchte ich noch den Begriff Reich Gottes ein bisschen definieren, weil was bedeutet Reich Gottes? Reich Gottes ist das Reich, wo Gott als König herrscht, also im Griechischen und auch im Hebräischen heißt es eigentlich das Königreich Gottes. Das heißt, Gott herrscht als König. Und wenn ein Reich nach einem König benannt wird oder wenn ein Reich ein Königreich ist, dann ist es per Definition das Reich, wo der Wille und die Herrschaft des Königs durchgesetzt wird und umgesetzt wird. Ansonsten ist es kein Königreich. Und das ist natürlich die Definition, wie Jesus sie auch im Kopf hat. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist da, wo der Wille Gottes sich durchsetzt und Raum findet und Menschen den König auch als König anerkennen. Soweit mal die kurze Definition. Und wir möchten jetzt mal ein paar Texte anschauen, wie Jesus über dieses Reich Gottes spricht, was das Wesen ist, wie er das beschreibt. Und da gibt es ein Kapitel in Matthäus, das explizit darüber spricht. Da wird ein Gleichnis nach dem anderen erzählt und das ist das Matthäus 13 Kapitel. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, ich werde ein paar Gleichnisse davon lesen und einfach schauen, welche Nuancen Jesus da in diesen einzelnen Gleichnissen herauskehrt vom Reich Gottes. Und dann schauen wir mal, was das mit uns zu tun hat und was wir heute darüber lernen können. Ich fange mal an, Matthäus 13, ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel, wie gesagt, ein anderer Begriff für das Reich Gottes, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und ein paar Verse weiter, ab Vers 36, erklärt Jesus dieses Gleichnis. Das lese ich jetzt auch nochmal. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verübt haben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Punkte an von diesem Gleichnis. Das Erste, was ich interessant finde, ist, dass das Reich Gottes besteht, und innerhalb dieses Reiches gibt es einen Feind, der das Reich sozusagen korrumpiert. Also hier bestehen eigentlich nicht zwei Reiche parallel, sondern das Böse agiert innerhalb dieses Reiches. Das finde ich ein interessanter Gedanke, auch wenn ich den vielleicht nicht zu überbewerten möchte, weil Gleichnisse haben oft einen Punkt und dann darf man nicht zu viel reinlegen. Aber trotzdem ist es interessant, dass Jesus hier deutlich macht, eigentlich ist Gott oder er, wie auch immer, der Herrscher über alles, und der Feind korrumpiert sein Reich, also das Reich Gottes. Das heißt, über allem steht Gott und sein Reich, und der Feind agiert nur innerhalb dieser Herrschaft und versucht, da sein Unwesen zu treiben. Es sind nicht zwei Reiche, die nebeneinander herlaufen. Das finde ich schon mal ein interessanter Gedanke. Das Zweite ist, den ich hier rauslese, dass diejenigen, die innerhalb dieses Reiches leben, nicht so einfach zu unterscheiden sind, sondern das Ende wird es erst offenbaren. Das heißt, man sollte nicht zu früh und zu schnell über Menschen urteilen und sagen, ah ja, die sind vom Bösen und die sind innerhalb des Reiches Gottes sozusagen. Also die erkennen Gott an als Herrscher und die anderen nicht, sondern das zeigt das Ende. Diese Beurteilung von Dingen, die in dieser Welt passieren, unterliegt also am Schluss dem Gericht Gottes. Und wir sollten nicht zu schnell Dinge nach unserem Gutdünken beurteilen. Das ist der zweite Teil, den ich hier rauslese. Ein dritter Punkt, den ich auch interessant finde, ist, dass diese Frucht, also diese Frucht, was der Sohn Gottes, also Jesus, sät und der Feind sät, dass die parallel aufgehen. Aufgehen und wachsen. Das bedeutet, es kommt zur Reife, es kommt zur Vollendung, es wird größer und sichtbarer. Und das gilt sowohl für das Böse, was also zunimmt, überhand nimmt und praktisch immer stärker wird, aber das gilt auch für das Gute und für das Reich Gottes oder der Inhalt des Reiches Gottes. Auch der kommt zur Vollendung, zur vollen Reife. Was bedeutet das, wenn wir in unsere Welt schauen? Man hat das Gefühl, das Böse nimmt überhand und das Böse ergreift das ganze Denken, den ganzen Weltkreis. Aber nach diesem Gleichnis wächst auch das Reich Gottes. Auch das kommt zur Vollendung und zur vollen Reife. In dem Maße, wie das Böse überhand nimmt und wächst, in dem Maße wird auch das Reich Gottes, das Gute und der Wille Gottes stärker und sichtbarer und gewinnt immer mehr Raum. Das finde ich hoffnungsvolle Botschaft. Und auch wenn wir das in den Nachrichten nicht wahrnehmen und wenig hören, wenn wir in anderen Zeitschriften oder in christlichen Medien schauen, die beschreiben, was alles auf der Welt passiert, dann stellen wir fest, dass Millionen und Abermillionen Menschen sich bekehren, dass Zeichen und Wunder passieren auf der ganzen Welt. Menschen werden geheilt, werden befreit. Das Reich Gottes wird den Armen verkündigt und Menschen kommen und erkennen Gott und Jesus als ihren Herrn und Erlöser an. Das findet parallel statt zu dem ganzen Schlimmen, was wir hören. Und ich glaube, das ist auch eine Aussage, die wir in diesem Gleichnis sehen. Und der letzte Punkt, der natürlich, ich glaube, in diesem Gleichnis der Hauptpunkt ist, am Ende findet ein Gericht statt. Das heißt, das Böse, was der Feind sät und tut, diese Ärgernisse, wie hier steht, und diese Gesetzlosigkeit, das bleibt nicht ungesehen und ungesühnt, sondern am Ende wird das gerichtet. Und die Menschen, die als Werkzeuge des Feindes agiert haben, die werden entsprechend gerichtet werden. Und ich glaube, da steckt auch eine Hoffnung drin. Am Ende wird Gerechtigkeit gesprochen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und nichts, was auf dieser Welt passiert, passiert ungesehen von ihm, sondern es wird ein Gericht stattfinden. Und Gott wird Klarheit sprechen, wird Unrecht beim Namen nennen. Das ist auch ein Punkt und ich glaube, der ist auch tröstend für viele. Auch wenn Gott gnädig und barmherzig ist und Menschen, die umkehren, das Böse vergeben wird, am Ende wissen wir, da wo Schuld nicht vergeben wurde und wo das Böse im Mittelpunkt stand und Egoismus und Selbstzentriertheit gelebt wurde, auf Kosten von anderen, wird Gott Gericht sprechen. Das ist der eine Aspekt vom Reich Gottes, der hier beschrieben wird. Lesen wir mal ein anderes Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Das steht in Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Dieser Aspekt des Reiches Gottes ist, es ist ein kleiner Anfang. Ein Mensch sät das Reich Gottes. Jetzt kann man mit dem Menschen natürlich wieder Jesus Verbindung bringen und sagen, okay, Jesus hat am Anfang das Reich Gottes gesät. Und es wächst über die Zeit und wird größer. Das ist der Aspekt, den ich gerade gesagt habe. Es kommt zur Veränderung. Man könnte das natürlich aber auch auf uns beziehen und sagen, okay, wenn wir den Herrschaftsraum Gottes ausbreiten, wenn wir es säen, das, was Gottes Wille ist, dadurch, dass wir es leben, dass wir es verkündigen, dann wird dieses Reich Gottes wachsen, auch wenn die Anfänge klein sind. Und das Reich Gottes, das, was Jesus verkündigt hat am Anfang, war klein. Da waren 12 Männer, waren davon geprägt und am Schluss, oder bei Pfingsten waren es dann 120 und noch ein paar mehr vielleicht. Und daraus ist eine Bewegung entstanden, die die Welt nicht mehr stoppen konnte und bis heute nicht stoppen kann. Das ist die Kraft des Reiches Gottes. Das heißt, das Reich Gottes hat das Potenzial, sich zu vermehren und zu vergrößern und zu einem Baum zu werden, wo Menschen und andere sich bergen können. Dieses Bild von den Vögeln im Himmel, die in den Zweigen nisten, das kommt schon mal in Hesekiel 17, Vers 23 vor, wo es auch darum geht, dass Gott einen Baum pflanzt und daraus einen Baum macht, der größer ist als alle anderen und auch dort eben die Vögel in den Zweigen nisten. Also diese Verheißung Gottes, dass das, was er für diese Welt hat, was Jesus begonnen hat mit seinem Tod und Auferstehung am Kreuz, das hat Power zu wachsen und zu einem Baum zu werden, wo andere oder wo viele sich dran halten können, sich geborgen fühlen können und eben wohnen können. Wir, die wir das Reich Gottes verbreiten und die wir sagen, wir leben in dem Reich Gottes, wir leben da in dem Herrschaftsbereich Gottes. Wir dürfen wissen, auch auf unserem, im Alltag, auf unserer Arbeit oder in der Gemeinde oder wo auch immer wir unterwegs sind, dass dieses Reich Gottes das Potenzial hat, sich auszubreiten, selbst wenn die Anfänge gering sind. Verachte nie einen kleinen Anfang in deinem Umfeld, sondern erwarte, dass das Reich Gottes um sich greift und Wurzeln schlägt und dann eben zu einem großen Baum wird. Der ähnliche Aspekt kommt gleich hinterher. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffeln Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Das heimlich, bin mir nicht ganz sicher, ob das im griechischen Text dasteht, aber um was geht's? Es geht darum, dass das Reich Gottes, wenn es vermischt wird, untergemischt wird, sich ausbreitet. Das ist der ähnliche Aspekt wie mit dem Samenkorn, von dem Senfkorn, aber es gibt da eine andere Nuance und die finde ich spannend in diesem Vergleich mit dem Senfkorn-Gleichnis herauszunehmen. Dieser Sauerteig, der agiert sehr unscheinbar. Also wenn du selber Brot backst, und ich mache das gerne, und Hefe oder eben Sauerteig nimmst und in Mehl vermengst, dann ist das irgendwie so ein Teigproppen, der da liegt, und dann passiert etwas. Du kannst es, also wenn du da das beobachtest oder im Kühlschrank dann beobachtest, dann siehst du, wie auf einmal diese Substanz Sauerteig Stück für Stück Raum gewinnt in diesem Teig, bis alles durchsäuert ist, bis jeder Fetzen, jedes Molekül sozusagen von diesem Teig durchdrungen ist, von diesem Sauerteig. Das heißt, der Sauerteig hat die Kraft, das Ganze auf ein anderes Niveau zu heben. Ohne Sauerteig wird ein Brot nicht zum Brot. Ohne Sauerteig wird das Brot einfach nur eine Pampe von Mehl und Wasser bleiben und dann geht es nicht auf. Das nennt man dann Fladenbrot, das kann man zwar essen, aber richtig gutes Brot. Und du kannst mir wirklich eine Freude machen, wenn du mir richtig gutes Brot backst oder schenkst. Ich liebe gutes Brot und dieses Brot ist davon abhängig, dass dieser Sauerteig alles durchsäuert. Das heißt, das Reich Gottes hat diese Fähigkeit, wenn man es ausbreitet, Stück für Stück, da wo es ausgebreitet wird, alles zu verändern, alles zu durchdringen und Denken, Handeln, Fühlen auf ein anderes Niveau zu bringen, auf eine andere Richtung zu setzen. Das ist die Fähigkeit vom Reich Gottes und das fängt erstmal bei dir persönlich, bei mir persönlich an. Wenn wir dem Reich Gottes, dem Willen Gottes, das, wie er die Welt sieht, wie er sich die Welt gedacht hat, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft, wenn wir darauf Fokus legen und uns Raum geben in unserem Leben und in unserem Umfeld, dann wird sich alles ändern, bei uns, in unserem Denken und Fühlen, aber auch in unserem Umfeld. Und das Umfeld wird nicht das Gleiche bleiben. Es wird sich verändern, es wird geprägt werden von dem Willen Gottes. Es wird etwas entstehen, was hinterher zu einem Produkt wird, um beim Brot zu bleiben, was angenehm ist, was schmackhaft ist und was nährt und andere ernährt und stärkt. Ich glaube, das Reich Gottes ist wie so ein Brot, was die Substanz, die da ist, also wie Mehl, das ist die Substanz, die da ist, so verändert, dass es eben zu etwas Neuem und etwas Schönem, etwas Gutem und etwas Schmackhaftem wird. Und das ist das Wesen des Reiches Gottes. Und das bezieht sich eben auf uns persönlich, aber eben auch auf unser Umfeld. Schauen wir uns zum Schluss noch 2 andere Gleichnisse an. Ab Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wenn man diese Gleichnisse anschaut, die beiden, dann hat man auf den ersten Blick das Gefühl, die reden beide vom Gleichen. Es ist nur ein bisschen anders ausgedrückt. Einmal geht es um den Schatz und beim anderen geht es um die Perle. Und da geht es um einen, der alles einsetzt, um diesen Schatz bzw. die Perle zu bekommen. Ich glaube, das ist auch legitim, diese beiden Gleichnisse so anzuschauen. Wenn man sie aber genau liest und mal genau schaut, was da steht, dann könnte da auch noch eine andere Nuance drin sein. Schauen wir erstmal das erste an. Also das Reich Gottes gleicht einem verborgenen Schatz. Das heißt, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist verborgen in einem Acker sozusagen und ein Mensch stolpert zufällig drüber. Das heißt, ein Mensch, der erstmal nicht auf Schatzsuche ist, sondern einfach vielleicht ein Bauer oder wie auch immer, ein Mensch, der halt in dem Acker arbeitet, stößt auf einmal auf diesen Schatz. Ihm gehört das Feld gar nicht. Das heißt, er ist eher ein Knecht, ein Angestellter. Und er stößt auf diesen Schatz. Und jetzt sagt er, diesen Schatz will ich haben. Also was muss ich tun? Ich muss diesen Acker kaufen. Und er verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, wo dieser Schatz drin ist. Was bedeutet das? Dieser Schatz, diese Erkenntnis, dieser Fund des Reiches Gottes, diese Berührung, diese erste Berührung mit dem Reich Gottes, setzt einen Menschen so in Brand, dass er bereit ist, alles andere dafür einzusetzen, um diesen Acker mit dem Reich Gottes, mit dem Schatz zu erwerben. Kein Preis ist ihm zu hoch, weil dieser Schatz ist so attraktiv und so wertvoll. Hier wird überhaupt nicht beschrieben, was für ein Schatz das ist, ob das eine Kiste Gold ist oder was es auch immer ist. Es steht auch nicht da, dass der ihn vorher gezählt hat. Er sagt nur, diesen Schatz muss ich haben und er ist mir alles wert. Und was für mich, wenn ich da in die Tiefe reingehe, rauskommt, ist, dass es hier nicht um Berechnen geht. Ich glaube nicht, dass Jesus hier ein Bild von Berechnen, okay, ich investiere das und ich bekomme viel mehr raus, also lohnt es sich. Ansonsten würde ich es nicht machen. Es geht hier um ein Potenzial, das jemand erkennt und sagt, für dieses Potenzial ist mir alles egal und jeder Wert ist mir da recht, um dieses Potenzial zu heben. Und ich glaube, was Jesus hier unterstreichen möchte, ist, dass dieses Erkennen, dass dieser Beginn der Herrschaft Gottes in meinem Leben und auf dieser Welt, aber reden wir mal von meinem Leben, dass dieser Beginn und diese erste Begegnung mit dem Willen und dem Erlösungswerk Gottes, dass das reicht, um das ganze Leben zu investieren, weil man weiß, da steckt Potenzial drin, da kommt noch was, da kommt noch viel mehr, wie das, was ich gerade am Anfang geschmeckt habe. Und diese Hoffnung und diese Sehnsucht, glaube ich, die brauchen wir. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus und mit Gott, der unser Herz sozusagen berührt und anrührt und wachrüttelt, um dann zu sagen, so jetzt brauche ich, jetzt möchte ich mehr davon und ich bin bereit, alles andere in die Waagschale zu werfen. Was ist das alles andere? Alles, was mir sonst Wohlgefühl verschafft, was mir Ehre, Ruhm, Anerkennung verschafft, was mir Befriedigung verschafft, alles das werfe ich in diese Waagschale, um das Neue zu bekommen, wo ich noch gar nicht weiß, was es alles beinhaltet, aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, da steckt Potenzial drin. Und ich glaube, da können wir immer wieder mal drüber nachdenken. Und ich habe es im Shorty vor kurzem mal gesagt, was bin ich bereit zu investieren, um diesen Preis, um diesen Schatz zu bekommen? Was bin ich bereit zu lassen? Was bin ich bereit zu geben, um mehr, das Mehr, das Gott vorbereitet hat, zu bekommen, ohne vorher zu wissen, was das Meer alles beinhaltet und wie das aussieht. Das ist Glaube und das ist diese Bereitschaft zu investieren, bevor man sieht, was rauskommt. Das ist der Aspekt von dem Schatz im Acker. Wenn man jetzt das zweite anschaut, da ist die Formulierung interessant. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkauft alles, was er hatte und kaufte sie. Jetzt, wie gesagt, wenn man es parallel zum Acker sieht, dann ist es die gleiche Aussage, nur ein anderes Bild. Wenn man aber die Formulierung anschaut, die andersrum ist, dann ist das Reich Gottes nicht die Perle, sondern der Kaufmann. Und das gibt diesem Gleichnis natürlich eine andere Nuance. Der Kaufmann ist auf der Suche. Das Reich Gottes ist auf der Suche nach der schönen Perle. Wer verkörpert das Reich Gottes? Natürlich Jesus. Das heißt, es könnte Jesus der Kaufmann sein, der auf der Suche ist nach einer schönen Perle. Jetzt könnte man zum einen sagen, jeder Mensch, der hier auf dieser Welt unterwegs ist, ist eine Perle. Und die Perle, die praktisch sich kaufen lässt, das ist die schöne Perle, für die Jesus alles hingegeben hat. Das wäre der individuelle Ansatz. Man könnte ihn vielleicht aber auch korporal sozusagen ausdrücken und sagen, was ist diese Perle, wenn man es nicht als Individuum, sondern als Korpus sozusagen ausdrückt, dann ist es die Gemeinde. Jesus kam auf diese Welt, um die Gemeinde zu gründen, um eine Gemeinde zu finden. Und für diese Gemeinde war er bereit, alles zu bezahlen. Es ist interessant, dass auch das Volk Israel in 2. Mose 12 als die Gemeinde bezeichnet wird. Das heißt, der Begriff Gemeinde existiert schon ganz lang für das Volk schon. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um eine neue Gemeinde zu finden und zu suchen und zu erkaufen sozusagen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Es hat ihn alles gekostet, diese neue Perle, diese neue Gemeinde zu erwerben. Und er war bereit, alles in die Waagschale zu werfen, damit er diese Perle bekommt. Eine Gemeinde, die ohne Runzeln und ohne Flecken ist. Eine Gemeinde, die eben nicht am Gesetz scheitert, sondern eine Gemeinde, die einen Zugang hat zum Vater im Himmel und einen Zugang zu den Annehmlichkeiten und Kostbarkeiten des Reiches Gottes. Und für diese Gemeinde, für diese Perle hat Jesus alles gegeben und hat uns sozusagen diese Möglichkeit gegeben, dieses Reich zu erleben und Zugang zu haben für dieses Reich und dieses Reich dann auch eben weiterzugeben. Das waren jetzt mal ein paar Gedanken über das Reich Gottes und ihr seht schon, jedes Gleichnis hat so seinen eigenen Aspekt und ich finde das super spannend, diese Gleichnisse mal näher anzuschauen, auch wenn man sie oft kennt. Aber das Reich Gottes hat so viele verschiedene Nuancen, dass wir da nicht zu Ende kommen. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ist eigentlich der Inhalt und der Wille Gottes. Und das nur ganz kurz. Wir in der Vineyard sind zutiefst überzeugt, dass Gottes Wille ist, dass Menschen geheilt, befreit, erlöst werden an Leib, Seele und Geist. Weil das ist das, was Jesus gelebt hat, als er auf dieser Welt war. Und deswegen glauben wir, dass das der Inhalt und der Wille des Gottes ist, den er gerne umsetzen möchte in seinem Reich. Und deswegen trainieren wir auch in der Lebensart genau das, dass wir Menschen befreien, dass wir Heilung freisetzen können, dass wir prophetisch in ihr Leben reinsprechen können, um das Wort und den Willen und die Verheißung Gottes freisetzen zu können. Und wenn du Lust hast, das zu lernen und da mehr reinzukommen, lade dich herzlich ein, dich in der Lebensart anzumelden. Wir haben verschiedene Formate. Da gibt es eine Vollzeitschule, es gibt die Schule auch online und wir haben auch das Format Lebensart at Night, das eben einmal in der Woche abends, mittwochabends stattfindet. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten und wenn du dich dafür interessierst, dann geh einfach mal auf unsere Webseite lebensart.schule und dort findest du die verschiedenen Angebote. Ich wünsche dir nun eine gute Woche und einen guten Sommer. Bis demnächst.